Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge blicken wir auf die Testfahrten der Formel E in Valencia. Nach einem Jahr Pause kehrt man wieder zurück auf den 3,4 Kilometer langen Circuit Ricardo Tormo. Auch blicken wir in dieser Folge auf das Fahrerfeld der Saison 2025-26 mit dem neuen Gesicht von Cooper Kiro, Pepe Marti. Der Blick ins Teleskop darf natürlich nicht fehlen, sowie unser Grid Dummies Formel E Quiz. Mein Name ist Luca Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zur Folge 380 des E-Pod. Und wir blicken in dieser Folge ganz speziell auf den Test in Valencia. Und fehlen darf natürlich nicht die geballte Kompetenz von Tobi Würz. Und der ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Tobi.
Hallöchen Luca, grüß dich.
Ja, der Test in Valencia, wir sind zum Glück wieder zurück. Ich meine, letztes Jahr die Umstände dort mit dem Hochwasser, mit der Naturkatastrophe. Freust du dich wieder zurück in Valencia zu sein oder hat man so in gewisser Weise einen Vergleich zwischen Valencia und Madrid, weil man jetzt letztes Jahr woanders getestet hat?
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es wieder in Valencia stattfindet. Ich finde die Anlage etwas besser als Madrid. Madrid ist aber auch nicht schlecht, muss ich jetzt mal so sagen. Da werden wir ja dann im März wieder sein, zum ersten Madrid-E-Prix, der da angekündigt wurde. Und das wissen wir jetzt auch seit ein paar Tagen. Da wird nicht nur der Madrid-E-Prix stattfinden, sondern auch die Rookie-Testfahrten. Die wird es in der kommenden Saison nämlich nicht mehr in Berlin geben, sondern in Madrid am Sonntag, den 22. März.
Da haben wir ja fast schon einiges vorweggenommen und das, was sonst noch so wichtig war, das klären wir jetzt im Newsüberblick.
Grid komplett. Cupra Kiro hat Dan Ticktum und Pepe Marti als Fahrer für die kommende Saison vorgestellt.
Rennkalender komplett. Die Formel E wird in der kommenden Saison 17 Rennen in 11 Städten austragen.
Komplett neu. Mahindra und Citroën haben ihre Autos bei Veranstaltungen in London und Paris vorgestellt.
Und fast komplett unverändert. Jaguar und Envision haben online ihre Lackierung für die Saison 12 gezeigt. Und damit kommen wir nochmal zum Fahrerfeld. Das ist komplett. Das letzte Puzzleteil ist gefunden und das nämlich beim Team Cupra Kiro. Die haben nämlich seine beiden Fahrer jetzt präsentiert. Dan Ticktum und Pepe Marti werden in der kommenden Saison die beiden Boliden des Teams steuern. Ticktum dabei eine bekannte Größe, muss man sagen, für das Team. Er geht ja schon in die fünfte Saison, von denen ja auch die vergangene Saison seine erfolgreichste war. Erstes Formel-E-Podium in Tokio und erster Formel-E-Sieg in Jakarta sowie die erste Pole-Position in London. Hingegen, Tobi, muss man sagen, Pepe Marti ja den Wechsel jetzt gemacht hat aus der Formel 2 in die Formel E. Was kannst du uns zu dem neuen Spanier denn in der Formel E sagen?
Ja, wie du schon sagst, ein Spanier. Es gab noch gar nicht so viele Spanier in der Formel E. In Saison 1 hatten wir 3, danach lange Zeit keinen. Erst als Oliver Rowland damals bei Mahindra Racing in der Mitte von Saison 9 ausgestiegen ist, da hat Roberto Meri übernommen. Und damit der vierte Spanier seine ersten Erfahrungen in der Formel E gesammelt. Jetzt gibt es einen fünften, Pepe Marti. Der hat aber tatsächlich noch gar keine Formel E-Erfahrung bislang. Der ist noch nicht mal bei den Rookie-Tests gefahren. Dafür hat er aber diese Saison 3 Siege in der Formel 2 geschafft und liegt in der Gesamtwertung da aktuell auf Platz 6. Da wird er aber auch höchstwahrscheinlich bleiben, beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch ein bisschen nach hinten fallen. Denn die letzten beiden Rennwochenenden, die diese Saison noch anstehen, die wird er leider nicht mehr bestreiten können. Diese finden Ende November und Anfang Dezember statt. Und Anfang Dezember ist ja auch der Sao Paulo E-Prix, also sein erstes Rennen in der Formel E. Von daher, seine Formel 2-Saison ist damit jetzt im Endeffekt vorbei. 2 Rennwochenenden vor dem Schluss. Aber wie auch andere Fahrer in der Vergangenheit, ich möchte mal an Taylor Barnard erinnern oder auch Max Günther oder Zane Maloney, da war der Fall ja schon ähnlich. Da wurde die letzte Formel-2-Saison abgebrochen und zugunsten Formel-E-Saison quasi dann aufgegeben. Das Gleiche ist bei Marti jetzt auch der Fall. Stellt sich die Frage, Luca, ist Marti denn wirklich eine gute Wahl? Weil neben David Beckmann, der letzte Saison ja da gefahren ist, aber nicht überzeugen konnte, sind ja auch durchaus einige andere Piloten mit relativ viel Formel-E-Erfahrung verfügbar gewesen, wie zum Beispiel Sam Bird, Jake Hughes oder Stoffel Vandoorne. Was denkst du?
Also auf jeden Fall. Ich meine, mit Stoffel Van Dorn oder Jack Hughes hätte man sicherlich rechnen können. Das war ja auch so ein bisschen die beiden, die wir uns ausgerechnet haben für das Team Cupra Kiro. Jack Hughes vielleicht eher als Stoffel Van Dorn. Aber man muss schon sagen, ich finde, das ist ein guter Schritt, dass man sagt, man setzt auf eine neue Karte und setzt nicht auf die, ich sag es mal, die ja schon mal dran waren. Sam Bird, Jack Hughes und Stoffel Van Dorn. Pepe Marti, einer, der, wie gesagt, aus der Formel 2, aktuell Platz 6, generell ja auch guten Speed mitnimmt und für die Formel E sicherlich die Erfahrung braucht. Ich meine, dafür sind die Testtage ja da. Sicherlich in den ersten Rennen vielleicht jetzt nicht um die ersten Punkte mitfahren kann. Ich meine, da müssen wir natürlich auch die Frage stellen, wie gut ist das Paket von Cupra Kiro in Saison 2 mit Porsche. Aber generell muss man, glaube ich, sagen, dass er gutes Potenzial hat für Cupra Kiro. Ich weiß jetzt nicht, wie es finanziell um ihn steht, aber ich denke mal, sponsorentechnisch wird das je nachdem auch hier und da das Team weiterhelfen, sagen wir es mal so.
Ich vermute, ohne es genau zu wissen, aber die Tatsache, dass Cupra Titelsponsor des Teams ist, das ist eine spanische Firma und Pepe Marti ist Spanier. Ich denke, das wird kein Zufall sein. Wir hatten ja in der vergangenen Saison David Beckmann, einen Porsche-Werksfahrer, der das zweite Cockpit belegt hat. Ich denke, auch in dem Fall wird es da mit Sicherheit auch um finanzielle Dinge gegangen sein. Ich will jetzt da Pepe Marti nicht in Abrede stellen, dass er nicht schnell genug sei. Jemand, der in der Formel 2 3 Rennsiege feiern konnte, ist sicherlich kein Sesselpupser, das nicht. Aber es wird sicherlich nicht geschadet haben, dass er für Hauptsponsor Cupra die richtige Nationalität hatte. Ich drück's mal so aus.
Nicht nur der Fahrermarkt ist komplettiert, alle Fahrer sind unter Dach und Fach, sondern nämlich auch der Rennkalender ist unter Dach und Fach. Der Motorsport-Weltrat hat nämlich den endgültigen Rennkalender für die Saison 2025-26 beschlossen. Eines der bislang noch ohne Austragungsort im Kalender vorhandenen Termine wird Sanya sein. Das war ja noch die große Unbekannte. Der zweite Termin wurden gestrichen. Damit konnte Jakarta keine rechtzeitige Einigung erzielen. Also damit können wir das Rennen in Jakarta für diese Saison zumindest mal streichen. Aber damit haben wir erstmals 17 Rennen in einer Formel E-Saison. Der bisherige Rekord lag ja bei einem Rennen weniger, nämlich bei 16 Rennen innerhalb einer Saison. Schauen wir auf die Besonderheiten, Tobi. Und da blickst du ganz speziell auf den Berlin-Grand-Prix.
Genau, richtig. Das, denke ich mal, ist ja sicherlich auch für die meisten Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts besonders relevant, wann das Rennen in Berlin stattfindet. Das wird tatsächlich in diesem Jahr an einem langen Feiertagswochenende sein, nämlich am 2. und 3. Mai, Samstag und Sonntag. Also kann man im Endeffekt, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt aus Berlin kommt, das ein bisschen mitnehmen und ein Wochenende in Berlin verbringen, sich die Formel E auf dem Tempelhofer Feld angucken. Was außerdem bekannt gegeben wurde, sind die beiden Veranstaltungen für Formel E Rookies. Der Rookie-Test, also der ganztägige Rookie-Test, wird in der kommenden Saison nicht in Berlin stattfinden, sondern schon am 22. März in Madrid. Und etwas früher werden wir sogar das Rookie-Training haben, die zusätzliche Trainingseinheit, die im Rahmen eines E-Prix stattfindet. Die findet nämlich in Miami statt, anstelle von Jeddah, wie im vergangenen Jahr.
Saisonstart, das können wir noch dazu sagen, ist der 6. Dezember, also noch im Jahr 2025, das Ganze wieder im brasilianischen Sao Paulo. Und dann schauen wir auf die Testfahrten in Valencia, kommen wir zur Strecke zu sprechen, 3,376 Kilometer lang, die Strecke 15 Kurven. Wir waren schon von 2017 bis 2023 mit der Formel E zu Gast. 2021 fand ja hier sogar ein Doubleheader statt, bislang der einzige E-Prix in Spanien. Wird sich ja dann im März 2026 ändern mit dem Rennen in Madrid, Tobi. Kommen wir zur Strecke nochmal speziell zu sprechen, nämlich es gibt ja in Valencia zusätzliche Schikanen und ja auch in gewisser Weise ist das Layout ja nicht das 4 Kilometer lange Layout, was vielleicht die MotoGP-Zuschauer sicherlich kennen werden.
Genau, es gibt eine Kurzanbindung, die gefahren wird, damit ist die Strecke etwas kurviger. Es gibt damit mehr Möglichkeiten zur Rekuperation, also zur Energierückgewinnung in den Bremszonen. Genau aus diesem Grunde gibt es auch eine zusätzliche Schikane. In der Vergangenheit gab es teilweise zwei zusätzliche Schikanen auf der Startzielgeraden. In den letzten Jahren waren es eigentlich immer nur eine, zwar auf Höhe der Boxengasseneinfahrt, halt wie gesagt, um mehr Rekuperation zu ermöglichen. Denn die Strecke, muss man sagen, die ist sehr untypisch für die Formel E. Also muss man sowieso darauf hinweisen, man darf nicht zu viel in irgendwelche Ergebnisse reininterpretieren. Für die Teams geht's tatsächlich darum, Kilometer zu sammeln, Abläufe zu optimieren. Gerade für die Teams, wo es doch größere Änderungen auf Fahrer- und oder Ingenieursseite gab. Abläufe müssen optimiert werden. Man kann sich auch mal angucken, was die Konkurrenz so macht. Vielleicht macht da irgendjemand was anders. Aber so wirklich verstehen, was die anderen tun, wird aber ehrlich gesagt keiner weiß, mit welchen Strategien, mit welchen Taktiken die anderen fahren werden. Daher gucken wir mal drauf, was wir von Valencia denn überhaupt erwarten können. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass die Teams und Fahrer mit den Gen 3 Evo-Autos in Valencia fahren werden. Wir hatten das Thema eben schon letztes Jahr. Musste der Test, der ja hier geplant war, wegen der Überflutungen in der Region Valencia, kurzfristig abgesagt und nach Madrid verlegt werden. Am Dienstag wird es eine Rennsimulation geben, wo der Pitboost und, das ist eine Regeländerung, der Attack-Mod, den es in den Pitboost-Rennen nur einmalig geben wird, getestet wird. Am Freitag findet dann in zwei Sessions am Vormittag und am Nachmittag der Frauentest statt, doppelt so viel Fahrzeit wie vergangene Saison in Madrid. Und lass uns mal auf die Favoriten blicken. Ich denke, da werden wir die üblichen Verdächtigen wieder vorne haben. Die Werksteams Porsche, Jaguar und Nissan, die ja auch in der abgelaufenen Saison die heißesten Titelkandidaten waren und die im Endeffekt ja auch das Rennen um die Teammeisterschaft untereinander ausgemacht haben. Wie immer natürlich die Einschränkung, nicht zu viel in die Rundenzeiten hineinzulesen. Wir können von einigen Teams erwarten, dass sie sich durchaus zurückhalten, und wie die Teams dann wirklich aufgestellt sind, das sehen wir dann einen guten Monat später, wenn es in Sao Paulo erstmals in ein echtes Qualifying geht. Außerdem ist natürlich die topfebene Strecke in Valencia mit den schnellen Kurven wirklich kaum ein Gradmesser für die restliche Saison. Da haben wir Stadtkurse mit teilweise schlimmen Bodenwellen. Wir haben zum Beispiel in Berlin einen Flugplatzkurs mit einem absolut anderen Asphalt. Viele von den Strecken, die kommen, Tokio und London beispielsweise, da haben wir sehr viele langsame, teils auch 90-Grad-Kurven. Und eine weitere Sache, die durchaus interessant sein dürfte, für alle 5 Testtage in Valencia, also von Montag bis einschließlich Freitag in der kommenden Woche, ist nach aktuellem Stand Mittwochnachmittag Regen angekündigt. Das könnte den Test natürlich auch beeinflussen. Luca, wer ist denn dein persönlicher Favorit? Wer meinst du, wird schnellster sein in Valencia?
Also in gewisser Weise muss ich sagen, dass die Testkönige waren ja zumindest in gewisser Vergangenheit ja mal Envision. Der Regen, großer Faktor, ist die Frage, wie sehr wird auch die Abläufe dadurch beeinflussen können oder wie stark fällt der Regen aus, wird überhaupt gefahren. Aber ich hoffe mal nur das Beste und ich hoffe mal, dass du gut eingekleidet bist, denn du bist ja wieder vor Ort für uns mit dabei, wirst dann auch sicherlich für den Podcast hier wieder einiges mitbringen und deshalb rate ich dir mal den Regenschirm und die Regenjacke reinzupacken, aber ich glaube, du bist ja bestens vorbereitet.
Ja, normalerweise nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte tatsächlich in all den Jahren, in denen ich Spanien bei den Vorsaison-Testfahrten gewesen bin, ich hatte mal eine Nachmittagssession, wo es ein bisschen geregnet hat. Aber komplett nass hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Ist noch ein bisschen Zeit. Ich denke, ich werde auf jeden Fall eine Regenjacke einpacken und auch einen Regenschirm. Das dürfte nicht schaden.
Und durch das Teleskop blicken wir heute zu dem Frauentest in Valencia.
Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Wir haben es eben schon angekündigt, es sind mittlerweile einige weitere Fahrerinnen für den Frauentest in Valencia bekannt. So werden Jessica Edgar und Lindsay Brewer für DS Penske gefahren. Gabriela Gilcova fährt erneut für Porsche, Alice Powell sitzt wieder mal im Envision-Boliden und Abby Pulling ein weiteres Mal im Auto von Nissan. Außerdem bekannt, Marta Garcia fährt für Lola Yamaha Abt, Chloe Chambers für Mahindra und Nerea Marti für Andretti. Wenn man da mal drüber guckt, DS Penske hat als einziges Team bislang schon 2 Fahrerinnen bekannt gegeben. 9 sind es jetzt insgesamt. Noch gar nicht bekannt ist, wer bei Citroën und Jaguar am Steuer sitzen wird. Wobei gerade bei Jaguar auf der Hand liegt, dass Jamie Chadwick höchstwahrscheinlich wieder fahren dürfte. Und ich gehe auch davon aus, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das auch bereits offiziell verkündet worden. Aber Wir haben noch eine gute Woche bis zum Frauentest im Rahmen der Vorsaisontestfahrten und wissen noch nicht endgültig, wer fahren wird. Wie gesagt, erst ein Team hat beide Fahrerinnen bekannt gegeben. Schon ein bisschen merkwürdig, denn eigentlich hatte man ja genug Zeit bislang und muss das ja nicht auf den letzten Drücker unbedingt machen. Denn wir wissen ja alle, die Vorbereitungen der Fahrerinnen, die laufen ja längst. Oder Luca, was denkst du?
Ja, absolut. Ich meine, in gewisser Weise ist es ja auch mal so eine Kommunikationssache. Vielleicht stehen die ja schon längst fest. Aber es macht jetzt kein gutes Bild, dass man das dann in dem Sinne ja so kurzfristig dann erst ankündigt. Du hast es angesprochen, Jaguar und Citroën noch ohne Ankündigung, wer fahren wird. Ich denke mal auch, wie du es gesagt hast, dass Jamie Chadwick da eine gute Chance hat, auf jeden Fall mit dabei zu sein. Letztes Jahr bei Jaguar, Lilou Vadou noch dabei gewesen. Vielleicht kriegt sie ja auch noch eine Chance. Mal sehen. Und bei Citroën war es ja letztes Jahr noch unter dem Banner Maserati, Tatjana Calderon und Kerry Schreiner. Ich denke mal, vielleicht kriegt Tatjana Calderon noch mal eine Chance, aber Kerry Schreiner, keine Ahnung, aus deutscher Sicht wäre es ja mal schön, aber ich denke mal nicht, weil sie sich wieder mehr auf den GT-Sport konzentrieren wollte. Aber um da auf deine Frage zurückzukommen, gut ist das auf jeden Fall nicht. Und wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, eine Woche vorher erst die Ankündigung oder vielleicht auch erst den Anruf bekommt, hey, willst du denn den Frauentest bei der Formel E fahren? Ja, da gehört ja auch einiges dazu, Simulationsfahrten und sonstiges, die auch noch sicherlich dazu kommen, um sich vorbereiten zu können auf so ein spezielles Auto, ist schon, wie du sagst, eine sehr merkwürdige Situation und da würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Und ich muss sagen, Lilou Vadou würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal zurückerinnern, die ist ja letztes Jahr keinen einzigen Meter gefahren, da hat es nämlich ein Problem gegeben, der Sitz, der extra für sie angepasst wurde, da ist irgendwas schief gelaufen, der passte gar nicht oder sie passte nicht in den Sitz, wie auch immer das gewesen ist, auch da arbeiten nur Menschen, da können Fehler vorkommen, von daher im letzten Jahr angekündigt gewesen, keinen einzigen Meter mit dem Auto gefahren, würde mich wirklich sehr freuen, wenn sie die Gelegenheit dieses Jahr nochmal bekommen könnte, aber wie wir schon sagten, bislang noch nichts bekannt, was schade ist. Deshalb müssen wir leider unsere Vorschau-Episode in diesem Punkt ja mit einem halben Dreiviertelfeld schließen, wie auch immer.
Hingegen ist hier 3 von 3 das Ziel, nämlich im Grid Dummies Formel E Quiz. Und das heißt dann wieder 3 Fragen und 3-mal vielleicht heftig absahnen. Und dann kommt man vielleicht auf die volle Punktzahl. Der Quiz Champion, nämlich Tobi Wirtz, darf wieder anfangen mit seiner ersten von 3 Fragen.
Okay, Luca, ich konzentriere mich bei dieser Runde mal wieder so ein bisschen auf ein Thema. Und zwar geht's um Testfahrten, beziehungsweise um Valencia, genauer gesagt. Und da würde ich gerne zurückblicken auf die letzte Session, die in der Vergangenheit in Valencia ausgetragen wurde, nämlich im Jahr 2023. Kannst du mir denn sagen, wer in dieser Session die Bestzeit gefahren hat? In Valencia 2023.
Ich sag jetzt mal Robin Freins. Warum auch immer, aber der war bei den Tests eigentlich mal ganz gut unterwegs.
Robin Freins war ganz gut unterwegs, tatsächlich am Freitag in Valencia 2023 die schnellste Zeit, fuhr aber Nick Cassidy im Jaguar.
Eieiei. Damit bleibt's ja beim 0:0 nach der ersten Frage für mich. Ich stelle jetzt die erste Frage für dich, nämlich bleibe ich in dem Sinne ja auch im kompletten Testumfeld dabei, nämlich wer von den aktiven Formel-E-Fahrern im Feld hat die meisten Testkilometer an seiner Laufbahn zurückgelegt?
Oh, das würde ich vermuten, das ist jemand, der schon seit Saison 1 dabei ist. Hätten wir dann jetzt die 3 Verdächtigen, Buemi, Di Grassi und Felix da Costa. Wern hat ja die Saison 1 Testfahrten nicht mitgemacht, der ist ja erst zum dritten Rennen in die Formel E eingestiegen. Also muss einer der 3 sein. Ich vermute, weil der Mahindra, den Lucas Di Grassi zwischenzeitlich gefahren hat, nicht unbedingt das zuverlässigste Auto gewesen ist, dass es Sebastian Buemi gewesen ist.
Tatsächlich die meisten Testkilometer hat Sam Bird mit, aufpassen, 8.970 Kilometern. Dahinter folgt aber nicht Sebastian Buemi, der kommt in Anführungszeichen nur auf 8.030 Kilometern. Nämlich ist es Lucas Di Grassi mit 8.611,55 Kilometer. Das ist damit der aktive Fahrer im Formel-E-Feld mit den meisten Testkilometern. Und damit bleibt es auch hier beim 0:0.
Na gut, dann war es ein Coinflip, ob jetzt Buemi oder Di Grassi, habe ich mich falsch entschieden. Dann kommt die nächste Frage für dich. Die dreht sich um den Vorsaisontest im vergangenen Jahr. Den hatten wir ja in Madrid. Da gab es den ersten Frauentest. Und kannst du mir denn sagen,
wie viel Zeit der besten Fahrerin Abby Pulling bei ihrer Bestzeit auf die schnellste Runde der Männer, die von Mitch Evans aufgestellt wurde, gefehlt hat. Ich gebe dir plus minus eine halbe Sekunde.
Ich sag mal 1,7 Sekunden.
Es geht in die richtige Richtung, aber es ist tatsächlich ziemlich genau doppelt so viel. 3,428 Sekunden war Abby Pulling im Nissan im letzten Jahr langsamer als Mitch Evans im Jaguar. Leider nicht innerhalb von 0,5 Sekunden.
Schade, schade. Gut, dann bleibt es beim 0:0. Meine nächste Frage natürlich wieder um die Testtage. Welcher Fahrer, aktive Fahrer, besser gesagt aktiv, ganz wichtig, hat denn die wenigsten Testtage im Feld?
Pepe Marti hat 0. Zählt der?
Also wenn du noch keinen Test fahren konntest, dann ist 0, aber ich sag jetzt mal, der auch gefahren ist.
Okay, welcher Fahrer, der auch tatsächlich gefahren ist bei den Tests, hat denn die wenigsten?
Ja.
Okay, da muss ich jetzt gerade mal überlegen. Es muss ja jemand sein, der relativ neu in der Formel E ist. Pepe Marti hat noch gar keine, der kann es ja dann schon mal nicht sein. Felipe Drugovic ist Formel E schon gefahren und zwar auch tatsächlich schon dreimal in der Vergangenheit bei den Tests. Der wäre ein Kandidat. Taylor Barnard wäre auch ein möglicher Kandidat, aber der hat natürlich letztes Jahr in Madrid die Vorsaison-Testfahrten komplett mitgemacht. Ich glaube, da hat er alleine mehr Kilometer gefahren als Felipe Drugovic. Daher sage ich Drugovic.
Felipe Drugovic ist deine Antwort.
Ja.
3 Testtage hat Felipe Drugovic absolviert. Jetzt denkt man, okay, 3 Testtage ist relativ wenig, wenn man vergleicht. Taylor Barnard hat 6. Da kann man aber noch in gewisser Weise, und das ist schön, das gibt's ja alles nachzugucken, einen Statistikartikel, und das ist Joel Eriksson. Der hat auch nur 2 Testtage.
Stimmt, den gibt's ja auch noch. Mist. Oh, Junge, heute ist aber schwierig.
Bei den Tests sind wir nicht so gut aufgelegt, deswegen bleibt's bei der, Achtung, zweiten Frage von 2, auch bei beiden, 0-0.
Ja, Luca, dann hast du jetzt die Chance, mit der richtigen Beantwortung der Frage dir mindestens schon mal ein Unentschieden zu sichern. Und zwar gucke ich wieder nach Valencia. Wir hatten ja das Thema eben schon, da fanden 2 Formel-E-Rennen statt im Jahr 2021, ein Doubleheader. Kannst du mir denn sagen, wer die beiden Formel-E-Rennen in Valencia 2021 gewonnen hat?
Na gut, Nico Müller stand ja auf dem Podium, gewonnen hat er es aber nicht.
Das ist richtig.
Da sage ich jetzt einfach mal, ich halte mal zu meinem Niederländer, nämlich Nyck de Vries.
Und das zweite Rennen am Sonntag?
Ich sag Jake Dennis, warum auch immer, aber ich sag Jake Dennis.
Also am Samstag war das Rennen, wo Antonio Felix da Costa in Führung geht, in die letzte Runde ging und noch 0,2% Energie übrig hatte. Und wie du schon sagtest, viele Fahrer sehr langsam fahren mussten, um überhaupt ins Ziel zu kommen. Nicht langsam fahren musste Nyck de Vries, der das Rennen gewonnen hat, korrekt, vor Nico Müller. Am Sonntag war das Rennen nicht so sehr von Energiechaos geprägt und gewonnen hat da Jake Dennis. Richtige Antwort, 1:0 für dich.
Jetzt hast du es aber nochmal spannend gemacht, wie du es vorgetragen hast. Das ist ja der Wahnsinn. Also darf ich eine 1 reinschreiben in meine interne Wertung. Perfekt. So, da komme ich am Ende nicht von Tests, sondern auf Rennkilometern zu sprechen. Es sind ja doch einige neue Gesichter mit dabei, die auch ein Rennen bestritten haben. Deswegen würde hier wieder Pepe Marti dazu zählen. Nämlich Felipe Drugovic und Joel Eriksson haben mit 190 respektive mit 800 Rennkilometern die wenigsten im Feld. Wer folgt denn nach den beiden in diesem Ranking, der aktiv in der Formel E-Saison 2025-26 angreifen wird?
Also das müsste der Fahrer mit den wenigsten Rennen sein. Und das ist meines Erachtens Zane Maloney, der nur 16 Rennen gefahren hat. Taylor Barnard hat ja zusätzlich noch 3 Rennen in der Saison davor bestritten, also 19. Der müsste dann kommen. Ich glaube, das sind die beiden, die mit Abstand dann am wenigsten haben. Also meine Antwort, Zane Maloney.
Und das ist absolut korrekt. Man hätte noch David Beckmann dazu zählen können. Der hat aber ein bisschen mehr gefahren. 1481 Kilometer. Zane Maloney mit 1054 Kilometern. Und Taylor Barnard, den hast du auch angesprochen, mit 1737 Kilometern. Also ist die Antwort Zane Maloney absolut korrekt. Also die 3 Rennen machen bei Taylor Barnard in dem Ranking ja doch einiges aus. Also von daher 1-1.
Puh, dann habe ich ja nochmal Glück gehabt und konnte dir den Sieg quasi in letzter Minute noch aus der Hand reißen, dass wir ihn uns teilen.
Absolut. Hingegen ist es nicht allzu schwer, die Social-Media-Kanäle von eFormel.de zu folgen und natürlich auch zu abonnieren. Das könnt ihr im Abschnitt von Social Media machen, nämlich das Ganze auf eFormel.de. Dort gibt's Instagram, YouTube, alles, was es dort so gibt, könnt ihr alles dort abgreifen. Genauso auch wie auf eFormel.de diesen Podcast entweder hören, abonnieren und bewerten. Das macht ihr natürlich, das Abonnieren und Bewerten, am besten bei Spotify, Apple Podcasts oder sonst, wo ihr hört. Die Feeds dazu und weitere Informationen sowie auch die Folgen von dem E-Pod findet ihr auch auf eFormel.de auch nochmal komplett auf Abruf. Und wir melden uns dann mit den neuesten Erkenntnissen von den Tests von dir, Tobi. Denke mal, du wirst da einige interessante Einblicke mit uns dann in der nächsten Folge teilen.
Ich hoffe doch.
Das hoffe ich auch. Ich meine, es wird sehr, sehr spannend, was die Saison 2025/26 bringen wird. Wie gesagt, den ersten Vorgeschmack kriegen wir dann mit dem Test aus Valencia. Du bist vor Ort und wie gesagt, da freuen wir uns auch sicherlich dann einiges auch dann zu hören, dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank für deine Zeit, Tobi.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal hier im E-Pod von eFormel.de. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao.
Ciao.